Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei den Hicktown Records in Nickelheim. Ich begrüße heute einen Mann, der seit knapp 30 Jahren der Kabarettszene in Bayern angehört. Im kongenialen Duo mit seinem Kollegen Christian Springer moderiert er seit 2013 das Format Live aus dem Schlachthof im Bayerischen Fernsehen. Die restliche Zeit verbringt er eigentlich am liebsten auf diversen Bühnen der Republik. Also die Betonung liegt auf eigentlich in der derzeitigen Situation. Er hat all die wichtigen Preise eingeheimst, also so den Kabarettkaktus, das Passauer Scharfrichterbeil, den Senkrechtstarterpreis des Bayerischen Kabarettpreises und einige Jahre später dann natürlich in der logischen Konsequenz auch den Hauptpreis und den Deutschen Kabarettpreis Anno. Und er hat ein Buch geschrieben, aufgrund der aktuellen Situation, Rampensau ohne Bühne. Ich freue mich narrisch, dass du da bist. Michael Altinger.
Hallo Lola, grüß dich.
Du Michi, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich mich gefragt, wie lange wir uns jetzt eigentlich schon kennen. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dass das schon über 25 Jahre sein müssen. Das ist ja fast zu schier, finde ich.
Ich glaube, das war was, Lockschuppen in Rosenheim oder so?
Nein, ich glaube, wir haben uns sogar im Fraunhofer Theater das erste Mal.
Ja, das ist wirklich lang
her. Das ist sehr, sehr, sehr lang her. Also fast zu schier, wenn man über diese Dimensionen redet so.
Und wir sind einfach auch alt, das ja, muss man das, ehrlich das auch so,
ist so
kann man ja
das,
sagen.
Ja. Weil so die nächste Dimension ist ja, du hast ja Ende letzten Jahres einen runden Geburtstag gehabt.
Ja, ja, klar.
Und also dein 50. ist der für jetzt Song, weil
das ist der Song. Ja, gefeiert habe ich nicht, aber er war da.
Er war da. Mich erwischt sehr heuer.
Also gerade wollte ich fragen, oder ich habe gerade überlegt, ob ich die fragen darf.
darfst du. Absolut. Wie ist denn das so? Reflektiert man da nochmal mit so einer Zahl auch?
Also mit 50 gar nicht mehr so, da lässt man es dann eh laufen. Nein, aber dieses Reflektieren habe ich mehr so gehabt, so tatsächlich mit zwischen 30 und 40, wo ich gesagt habe, was habe ich denn jetzt geschafft, wie viel will ich noch? Oh, ich muss jetzt Gas geben, weil ich möchte jetzt noch ganz viel erreichen und dann so. Ja, ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit über Midlife Crisis geschrieben.
Ach.
Und ich habe in dieser Lebensphase einiges an mir wiederentdeckt, was ich zuvor in meiner Diplomarbeit geschrieben habe. Also da war alles dabei. Aber jetzt so mit 50, natürlich resümiert man immer wieder mal so, aber nicht mit dieser Schwere, die ich da so mit Mitte 30 gehabt habe, tatsächlich.
Was waren da so Punkte, die du da aus deiner Diplomarbeit wieder selber erkannt hast?
Dass man nun mal unbedingt das 20 Jahre alt sein herholen möchte, dass man nun mal unbedingt fitter sein möchte, dass man ganz neue Wege nun mal ganz tief einreißen möchte, alles komplett über den Haufen werfen möchte. Also ganz klischeehaft Rennradl fahren, Fitnessstudio, ein dickes Auto fahren müssen und nun mal attraktiv sein für die Damenwelt. Ja.
Und das ist mit 50 jetzt wieder?
Das mit 50, da bin ich entspannter, viel relaxter. Vielleicht auch deswegen, weil ich mich da mit 35 gescheit austobt habe.
Ich frage mich ja da immer so, also so eine Frage, die ich mir stelle, wenn man so über Altern und auch körperlichen Verfall nachdenkt,
ja.
An welchem Punkt des Lebens passiert das eigentlich, dass ein Nasenloch von was Schönem in was Unschönes übergehen.
Das ist so Wahnsinn. Das ist, genau heute ist mir passiert. Ich habe da wieder so ein Krustal habe ich innen drin, wo ich die ganze Zeit hinlangen muss. Und vielleicht siehst du das, ich habe da so einen leichten roten Rand hier ums rechte Nasenloch.
Mhm, wiederum.
Und das passiert mir sehr oft. Und du meinst auch die Haare, die dann auch so rauskommen. Ich kriege gerne einmal Pickel auf der Nase in Stresssituationen. Das habe ich früher das überhaupt gar nicht gehabt. Ich bin jetzt so froh, dass das hier nur Audio ist. Also, wann geht das los? Ich glaube, das ist bei mir so losgegangen, so Anfang 40, 42, 43 ist es losgegangen, dass da Dinge an mir gewachsen sind, die man wegschneiden muss.
Muss und möchte.
Oder möchte. Oder jemand kommt daher und sagt, geh mal her, jetzt helfe ich da mal schnell.
um nochmal so ganz kurz beim Älterwerden zu bleiben, ganz kurz noch, gell? Also ja. Ich finde ja auch so, je älter wir werden, desto besser lernen wir uns ja auch selber kennen. Ja. Also das ist ja mit all den Phasen, du sagst ja, du hast da nochmal so deine Woody-Phase gehabt, so ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig. Man entdeckt ja an sich selber, wie man noch alles reagieren kann auf bestimmte Situationen und trotzdem, obwohl kein anderer Mensch so viel Schlechtes über einen selber weiß, wie man selber, denkt fast keiner so gut über einen selber, wie man selber.
Ja. Ja.
Ist das, passiert dir das auch? Ist dir das so bewusst?
Also ich falle da in diese Extreme rein. Also entweder ich finde mich so scheiße, wie man mich nur finden kann, oder ich komme in so ein Hoch rein. Also dass ich mich zum einen aus dem Loch richtig rausziehen muss. Also wie soll ich sagen, dass ich irgendwie so einen Supervisor, so ein Korrektiv in mir selber habe, das mir zuplärt, Altinger, stopp jetzt, raus aus dem Fahrwasser, es geht auch in die andere Richtung. Ja, und auch wieder was mich von oben runterhält. Muss ich natürlich sagen, durch die Corona-Zeit sind diese Hochphasen ein bisschen weniger gewesen. Aber ich kenne das wahnsinnig gut. Also wie du gesagt hast, niemand kann sich mehr hassen als man selbst. Die Erfahrung habe ich jetzt in der Corona-Zeit oft mit mir gemacht. Ja.
Bist du da abhängig vom Außen auch in deine Hochphasen?
Natürlich. Bin eine Rampensau, das ist einfach so. Ich bin ein applaussüchtiger Mensch. Ich bin ein Narzisst. Und wenn ich da meinen Stoff nicht kriege, dann fahre ich irgendwo einmal in ein Loch rein und hoffe sehr, Menschen zu haben, die mich da wieder rausziehen. Also die habe ich auch, diese Menschen, die mich da wieder rausziehen. Und auch ich selber muss für mich ein Korrektiv sein. Das schon. Ja, mir geht das total ab, die Bühne. Das ist inzwischen schon fast so Plattitüde verkommen, dass der Künstler sagt, mir fehlt die Bühne so und sonstiges. Nein, das ist wirklich so. Jeden Tag fehlt mir die Bühne.
Zu mir hat neulich eine befreundete Musikerin gesagt, also die seit 40 Jahren auf der Bühne steht, die hat gesagt, es ist ja nicht nur so, dass ich ein Berufsverbot habe, dass meine Finanzen Eibrucher sind, sondern die haben mir meine Identität genommen. Ja. Also ich lebe dafür und davon, Menschen mit Musik zusammenzubringen und auf der Bühne zu sein und live zu performen. Und das wurde mir gerade genommen und ich weiß gerade mit mir gar nicht selber mehr, wer ich eigentlich bin.
Das ist krass, aber so weit geht es bei mir nicht. Mhm. Also ich kann es nachempfinden, ich kann mir vorstellen, was in dir vorgeht. Aber ich habe gerade einfach viele neue Projekte gestartet. Also wie soll ich sagen, Dinge, die mit Vorfreude verbunden sind, dass man sagt, wenn jetzt wieder alles gelockert wird, wenn denn irgendwann wieder losgehen kann, dann bin ich echt gut am Start. Also dann habe ich, also ich bereite gerade ein Theaterstück vor mit dem Alex Liegl zusammen und der Konstanze Lindner und Gabi Rothmüller, wo ich mit dem Lustspielhaus was mache. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das ich gerade vertont habe, wo man quasi so Lesungen machen kann. Ich feile ein bisschen an meinem aktuellen Programm und so. Das sind lauter Sachen, auf die ich mich freue und wo ich mir auch in meinem Kopf mein Publikum herholen kann und mir schon mal vorstellen kann, wie es denn dann sein wird. Und das hilft mir dann schon. Also so, es ist ganz wichtig zu planen, irgendwo hin zu planen. Ganz schlimm ist, dass uns keiner sagen kann, wann jetzt diese Phase endlich vorbei ist. Das ist natürlich klar. Aber ich würde in ein tiefes, ganz, ganz tiefes Loch fallen, wenn ich jetzt überhaupt gar nicht wisst, wie es da noch weitergehen sollte.
Ist es nicht auch eine Mentalitätsgeschichte, zu sagen, naja gut, jetzt ist die Situation so, ich nehme die jetzt mal an mit all der Unsicherheit, die jetzt auch da ist und plane trotzdem weiter. Das hat ja auch was damit zum tun, was haben wir denn auch, wie ist man aufgewachsen, was hat man denn mitgekriegt, was für Sicht aufs Leben hat
ja, natürlich. Und welche Leute sind um dich rum? Mhm. Also wie man so oft auch bemüht, diesen Spruch, Corona verstärkt alles. Und da in dem Feld ist es natürlich ganz signifikant. Wenn du vorher schon wenig Kontakte gehabt hast und vorher schon dich wenig nach außen orientiert hast, dann hast du jetzt noch viel, viel weniger. Und natürlich ist dann die Schwelle zum tiefen Fall umso höher und du stehst näher dorten. Das ist einfach so. Ich habe wirklich jetzt in der Zeit viele Kontakte, die ich schon vorher gehabt habe, weiter vertieft, intensiviert und teilweise auch noch ausbaut. Und der Austausch in dieser Zeit ist ganz, ganz wichtig. Da sind natürlich auch Leute dabei, denen geht's scheiße, aber denen kann ich was geben, der gibt mir was und wir machen dann miteinander was und sagen, so im Sommer ausgemacht, nach Ostern ist alles vorbei und in irgendeiner Form werden wir da was haben, was uns und den Leuten Spaß macht.
Hast du sowas, so eine Grundhaltung, Freundschaften, soziales Gefüge, Familie, so von deinen Eltern also mitgekriegt? Ist das?
Also meine Eltern sind schon Leute, die Freundschaften ganz intensiv pflegen. Die leben beide noch und sind noch in meinem Elternhaus drin und sind sehr positiv. Also wir haben ja das Glück, dass wir auf dem Land draußen wohnen, du kannst rausgehen, du kannst wenigstens im Freien Leute treffen. Die sehen das ganz gut und sind natürlich auch für mich Vorbilder im Umgang mit Leuten. Also geht damit auch, dass man anruft, wenn jemand Geburtstag hat. Ja. Ja, dass man auch anruft oder sich meldet, wenn jemand gestorben ist. Also, dass man so immer die Anlässe auch, die kleinen und großen Anlässe nimmt, wieder Kontakt herzustellen. Das ist mir sicher viel mitgegeben worden. Ja, garantiert.
Darfst du sagen, du hast eine glückliche Kindheit gehabt?
Ja, ja. Also, ich bin wahnsinnig ungern in die Schule gegangen, aber alles, was rundherum war, Fußball spielen, muss ich machen, draußen sei Spielplatz, große Freiheit, natürlich klassische 70er-Jahre-Familie, der Vater den ganzen Tag in der Arbeit und am Fußballplatz hat man sich mal getroffen und die Mama hat eigentlich die ganze Erziehung übernommen, aber das war alles sehr frei, ja, muss ich schon sagen. Ich habe auch meinen Kindern eine ähnliche Kindheit geboten, bot ich mir ein. Also mein jetziges Haus steht nur 100 Meter weg von meinem Elternhaus. Mhm. Es ist die gleiche Siedlung, es sind die gleichen Bedingungen. Ich glaube, dass ich da schon die gleiche Richtung was weitergeben habe können.
Über welches Geschenk hast du denn als Kind am allermeisten gefreut?
Rennradl.
Ein Rennradl, als Kind schon?
Als Kind? Nein, da war ich 12. Als Kind?
Nein, 12 geht auch noch fast.
Das geht schon noch. Ja. Also ich habe ab meinem 8. Geburtstag von einem Rennradl geträumt. Das war mein ganz, ganz großer Traum. Das werde ich nie vergessen, dass ich nachts gebetet habe, bitte lieber Gott, demnächst geht der Papa mit mir zum Radlkäufer, mach, dass das Rennradl billiger ist als das normale Radl. Und du wirst es nicht glauben, es war wirklich so. Das Rennrad war viel billiger als das normale Radl. Und dann hat mir der Papa das normale Radl gekauft, weil das viel mehr aushält bei das Rennradl.
Echt?
Ja, und da habe ich mich so geärgert, dass ich richtig Bett habe, dass ich das in meinem Gebet nicht mitformuliert habe. Da hat mir quasi der Herrgott mal kurz die Zunge gezeigt.
Und ich habe mir jetzt gedacht, das ist sogar alles gut ausgegangen. Und du hast ja mal in einem Interview auch gesagt, dass du ein gläubiger Mensch bist. Und dann habe ich gedacht, okay.
Das hat meinen Glauben noch verstärkt, weil ich mir sicher war, okay, da hat er mir echt zugehört. Aber er hat nicht kapiert, worauf ich im Endeffekt hinaus möchte.
Aber irgendwann hast du es dann doch gekriegt.
Mhm. Zur Firmung habe ich dann tatsächlich ein Rennradl gekriegt. Das habe ich dann tatsächlich jahrelang benutzt und als ich dann studiert habe, habe ich es dann irgendwo stehen lassen, verkämmen lassen. Das tut mir heute noch leid.
Das ist interessant, weil eins meiner schönsten Geschenke war auch ein Radl.
Aha.
Da war ich allerdings ein bisschen jünger und es war ein Bonanza-Radl. Ich habe tatsächlich ein Bonanza-Radl gehabt.
Nein, du als Mädel.
Ich habe ein Bonanza-Radl gehabt und das ärgert mich bis heute, dass wir das dann irgendwann, wo wir das zu klar war, dann verkauft haben. Ja. Weil das war ja heute der Wahnsinn.
Das
ja?
ist der Hammer.
Mit diesem Pseudo-Fuchsschwanz
hinten drauf und so. Und eine Gangschaltung vorne genau. Zwischen die Haxen da drinnen. Wir haben einen Spezi gehabt, der Dachs Robert, das war der einzige bei uns in der Siedlung, der Bonanza-Radl gehabt hat. Gestern haben wir uns beim Spazierengehen wieder getroffen und es ist immer noch Thema, ist das Bonanza-Radl. Mein Gott, was haben wir dem beneidet? Du hast ja nicht besonders schnell fahren können.
Nein, damit. Überhaupt
nicht. Das war einfach nur ein Chopper. Das war einfach ein cooles Teil.
Aber cool war es einfach.
Total.
Ja, ich habe sowas gehabt. Ja. Ich habe mir noch ein Foto geschickt.
Wow, Lola.
Das, wenn du es
das wertet dich nochmal auf.
No mehr. Du, in welcher Fantasiewelt wolltest du mal gerne einen Tag verbringen?
Robin Hood. Sherwood Forest. Ich hab mir als Kind immer zum Einschlafen selber Geschichten erzählt. Und das waren fast immer Robin Hood-Geschichten. Das war immer, ich habe dann immer nachgespielt, wie die Pfeile durch die Luft fliegen. So. Und es war oft so, dass die Mama dann reingekommen ist und geschaut hat, ich bin da jetzt, was ist jetzt? Nein, ich habe dann meistens geschossen und habe Maid Marian befreit und mit Little John gekämpft. Und also wirklich, also mein Lieblings-Comic-Zeichentrick war auch dieser Robin Hood mit dem Fuchs in der Haupt. Den finde ich heute noch großartig. Ja.
Das ist interessant, wenn du an irgendeine Figur denkst aus deiner Kindheit, also wenn du mal so bei Filmen oder Geschichten bleibst, den hast du gar nicht mehr.
Wenn ich wirklich nicht gepackt habe, Louis de Funès. Also mir hat dieses Aufgeregte wahnsinnig genervt, aber man hat ihm seine Sprüche und so auswendig lernen müssen, damit man am nächsten Tag in der Schule im Pausenhof mitreden hat können. Also so Bud Spencer, Terence Hill oder solche Sachen, das fand ich alles großartig. Aber Louis de Funès habe ich überhaupt nicht gepackt, das war mir zu hektisch, das war mir dreimal drüber, einfach viel zu viel.
Und da war der soziale Druck schon so groß, dass man sich
das war einfach so, ja, das war wirklich klar, das war, was hast du drauf haben müssen? Otto Walkes hast du drauf haben müssen, Gerhard Polt so ein bisschen, der war dann nicht so big, Didi, Hallervorden, Nonstop Nonsense und natürlich die ganzen Vier Fäuste für ein Halleluja, Terence Hill, Bud Spencer, heute noch lustig, wenn ich es mal anschaue. Und, genau. Und dann gab es halt einfach noch den Louis de Funès, den auch alle irgendwie lustig finden, also die außerirdischen Kohlköpfe. Dass die Hose aushält. Das hast du drauf haben müssen auf dem Pausenhof. Aber ich fand das ein bisschen blöd.
Ich habe ja als Kind eine Hassfigur gehabt und das war Karlsson vom Dach. Den habe ich so dick gehabt.
Ja! Da kommen wir, jetzt, wo du sagst, natürlich, der war zum, wie hat er geheißen, Lillibror?
Ja, oder? Der weltbeste Karlsson, dieses arrogante Propeller.
Den du nichts recht machen kannst. Ja, der immer gemein war, immer super fies.
Da bin ich froh, dass ich noch jemanden gefunden habe, der den auch nicht mehr, weil ich finde, viele Leute finden den super. Ich fand den immer doof.
Ich fand ihn in meiner Kindheit super, aber auch im Rückblick muss ich sagen, ein Riesenarschloch. Obwohl von Astrid Lindgren. Gell? Mhm. Ja. Da habe ich sonst dann noch.
Was war denn so der größte Mist, den du gebaut hast als Jugendlicher?
Der größte Mist, den ich als Jugendlicher gebaut habe? Du meinst jetzt so irgendwas Illegales, was angestellt
ist? Ja, irgendwas, was da heute jetzt einfällt, gell? So, Scheiß halt, wo man halt sagt, oh Gott, war ich ein Depp.
Was? Du müsstest jetzt länger in mich gehen, über. Pfui.
Warst du keine Grippe?
Eine Hundsgrippe war ich nicht. Ich war schon einer, der immer geschaut hat, dass er vorne dran steht und irgendeinen Schmarrn macht. Aber dass jemand anderer dabei irgendwie zu Schaden kommt oder irgendwie oder irgendwas gestohlen oder irgendwas, wo ich dann ein Watschen gekriegt hätte oder sonst was, habe ich mit Sicherheit auch gemacht, vor allem jetzt aber gerade nicht. Habe ich erfolgreich verdrängt. Weiß jetzt gerade nicht.
Also in deiner Erinnerung warst du eher. Also wir haben ja oft so. So Streiche gespielt, gell? Wir haben im ganzen Viertel die ganzen Gartentiere vertauscht zum Beispiel.
Gut.
Ja, das war super. Jetzt haben wir mich geoutet, dass wir das waren. Das weiß bis heute ja keiner, wer das gewesen ist.
Vertauschen, das ist ja das größte Verbrechen, das ich mir überhaupt vorstellen kann.
Menschen plötzlich miteinander geredet, die vorher nie was miteinander geredet haben. Das hat wirklich positiv sich auf die Kommunikation ausgewirkt.
Ja, großartig. Ja. Wer war denn das? Den Hundsgrippe, wenn ich da bist.
Also so in der Richtung?
So was in die Richtung. Ja, ich habe schon mal was angestellt. Und zwar, nein, das verzeiht es nicht. Krieg vielleicht postum noch Ärger. Ich habe einmal aus dem Sperrmüll alte Matratzen rausgerissen und die Matratzen vor einem Bettengeschäft aufgebaut in der Nacht mit einem Spezi. Und dann haben wir irgendwie drüber geschmiert, von wegen 2 Jahre Garantie. Haben uns fotografiert davor und haben den ganzen Scheißdreck da stehen lassen. Das fällt mir jetzt gerade ein.
Das aber ist schon Gartentier, sehr lustig.
Gartentier ist viel besser. Gartentier vertauschen
das ist viel schon besser. Auch sehr lustig. Ab wann war dir denn eigentlich klar, dass dein Weg auf die Bühne geht?
Mit 10, 12 Jahren. Also für mich gab es tatsächlich von meinem ganzen Streben her überhaupt gar keine andere Option. Ich wollte das unbedingt. Also ich bin brav in die Schule gegangen, ich habe brav mein Studium gemacht und so.
Ja, aber wir sind ja quasi Kollegen, gell?
Ja, wir sind beide Sozialpädagogen und das war in erster Linie einfach, um Mama und Papa zu beruhigen. Aber während am Studium schon Schauspielunterricht genommen und Sprechunterricht und Musik gemacht. Und für mich war immer klar, sobald ich Mama und Papa beruhigt habe, geht es in eine andere Richtung. Also ich war mit dem Studium fertig und in dem Moment habe ich gesagt, so, jetzt bin ich Künstler. In dem Moment ist meine Freundin schwanger geworden, ich habe aus meiner Wohnung raus müssen. Aber wir waren so naiv und wir waren so voller, wie soll ich sagen, voller Optimismus, was die Zukunft betrifft. Also wenn ich da heute zurückblicke, um Gottes Willen, ich möchte nicht mein Vater gewesen sein in dem Moment.
Oder ihrer,
um Gottes Willen. Die haben uns wirklich gut in Ruhe lassen. Und es ist ja, also mein Glück gehört dann auch immer dazu, das ist schon klar. Da habe ich halt dann das Scharfrichterbeil in dem gleichen Jahr gewonnen, 96. Und das ist tatsächlich für mich ein Türenöffner gewesen. Also was die bayerische Kabarettszene betrifft, war das schon der Moment, wo man sagen konnte, also bei so 5-6 Gigs im Monat bringe ich schon zusammen. Und dann ist das auf alle Fälle ein guter Start.
Aber so mit 10-12 Jahren denkt man sich ja nie, die wäre Kabarettist, oder?
Ach so, ja klar, das war die Ausgangsposition. Nein, das war tatsächlich so, dass meine Eltern ganz viele Kabarettplatten daheim gehabt haben, also so Polt und Hildebrand und sonst. Und wenn ich krank war, habe ich mir das immer angehört. Und mir hat das als Kind schon immer fasziniert, wie einer allein so viel Leid über so eine lange Zeit hinweg auf Spannung halten kann oder unterhalten kann und was zum Song haben und so. Und das wollte ich auch unbedingt kennen und unbedingt machen. Und habe mich halt da an verschiedenen Stellen schon als 12-Jähriger, 13-Jähriger in der Schule, Pausenhof oder im Kunstunterricht oder so aufgezwängt. Und hat immer viel nur Leute gegeben, die gesagt haben, ja okay, machen wir mal weiter.
Stimmt es, dass dir Lehrer sogar Zeiten von ihren Unterrichtsstunden gegeben haben? Ist das ein Gerücht?
Nein, das ist kein Gerücht, das stimmt wirklich. Nein, da habe ich eine Lehrerin gehabt, die Huber Marianne, das war unsere Kunsterziehungslehrerin, die habe ich so wahnsinnig genervt im Unterricht. Also wir sind heute noch wirklich befreundet. Und sie erzählt es mir auch immer wieder, sie sagt, das war so, sie hat es nicht geschafft, dass sie mich ruhig stellt. Ich habe die ganze Zeit das Maul aufgehabt. Und dann hat sie mir halt irgendwann mal ein Angebot gemacht und hat gesagt, pass auf, du bist jetzt Start, aber die letzten 10 Minuten vom Unterricht, die gehören dir. Und da habe ich mich dann vorne hingestellt und habe halt Otto und Gerhard und was halt so gegeben hat, nachgespielt und halt auch andere Sachen, eigene Sachen ausprobiert. Ein paar Mitschüler haben mir zugehört, die anderen waren froh, dass der Unterricht vorbei ist.
Ist es so, dass du immer von überall unterstützt worden bist? Hast du dieses Glück gehabt, dass jeder immer an die geklappt hat? Oder ist es, hat es auch Leute gegeben, die dem kritisch gegenübergestanden sind?
Ich sage es mal so, ich habe kaum Leute gehabt, die mir Steine in den Weg geschmissen haben. Also man hat mich machen lassen und es hat viele Leute gegeben, die gesagt haben, mach da unbedingt weiter. Und natürlich gab es bald irgendwie Kritiker, die dann geschrieben haben, was ist denn das für ein Kasperl, was will ich denn der da? Das soll sich verzupfen. Das habe ich übrigens alles archiviert. Also die großen Verrisse meiner Anfangszeit, die habe ich alle bei mir archiviert. Und ab und zu lese ich es mir auch durch. Und da ist teilweise auch schon rauszulesen, dass ein paar Leute das nicht, einfach auch nicht haben wollten, dass jetzt da nur einer daherkommt und meint, er kennt das da. Ja, also wir wissen schon, was gut ist. Ja, also das war halt so die Hochzeit von Bruno Jonas, von Sigi Zimmerschied, das ist die ganze Passauer Ecke. Und da hat man schon gewusst, die langen uns. Oder Volker Pispers, später dann noch Georg Schramm dazu. Ist alles okay, aber da brauchen wir jetzt sowas, was du machst, das brauchen wir jetzt nicht auch noch oder sowas. Das hat mich damals wahnsinnig genervt und mich echt auch richtig fertig gemacht. Aber da habe ich Gott sei Dank viele Leute gehabt, die mich dann wieder rausgezogen haben. Und ich habe es mir dann auch selber bewiesen. Ja, muss weitermachen, damit man es weiß.
Du hast vorher gesagt, du hast ja auch Schauspielunterricht und so genommen. Mhm. Ich kann mich ja nur erinnern, dass du mir irgendwann mal eine Geschichte erzählt hast, von der du gesagt hast, weh, du verzählst das weiter.
Jetzt möchte ich es hören.
Nein, die darfst du selber erzählen. Ich gebe dir nur ein Stichwort. Das Stichwort ist, du bist auf eine Bühne gegangen, hast einen Song performt.
Oh Gott, jetzt weiß ich es.
Und Heute kann man das verzeihen. Oder damals verzeihen. War das nur so, um Gottes Willen, verzeih das bloß niemand.
Naja, das war die Abschlussarbeit von einem Schauspielseminar, war das. Und da ging es darum, dass man sich den Raum nimmt, Schauspielersprache, und dass man möglichst frei tanzt, einen Song performt dazu und schaut, dass möglichst Stimme, Körper und Performance, dass das alles im Fluss ist, dass das ein Ding ist. Und ich habe mich für I Feel Good von James Brown entschieden gehabt und habe mir gedacht, ich habe jetzt keine Sportklamotte dabei, ich mache es in der Unterwäsche. Und habe aber vergessen, dass meine Unterhose einen Eingriff hatte, der nicht zugenäpft war. Beziehungsweise, ja, jetzt glaube ich, muss ich ihn weiter erklären. Auf alle Fälle bin ich da rumgejumpt vor Publikum. Das waren so, also 30 Leute waren das. Es wurde sogar auch ein Video.
Genau, ach, da gibt es ein Video davon.
Das habe ich mir aber selber nie angeschaut. Und auf einmal, ich performe so und merke, wie die ausflippen, wie die 30 Leute also so, wow, Wahnsinn, also sie kaputt lernen. Und das habe ich total als positives Feedback empfunden, habe noch mehr Gas gegeben. Und hinterher hat mir halt meine Freundin erzählt, dass der Zipfel rausgehängt ist aus der Hose.
Ich habe ja erklärt, dass da Leute hinter der Bühne waren, die sich gefragt haben, oh Gott, was macht der da draußen? Also die es nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben, wie das Publikum
umgegangen ist. Ja, klar. Was hat sich da, also so wahnsinnig toll ist das jetzt auch nicht fast, denn warum flippen die sich? Ja, die haben wir halt nur von hinten erlebt.
I feel good, I feel free, hat auch passt.
Ja, genau. Little lip. Ja.
Du, Michael, was ist denn eigentlich deiner Meinung nach das Beste an deinem Beruf?
Die Freiheit in der Zeitgestaltung ist das Beste. Dass ich mein eigener Herr bin. Also das ist zugleich auch wieder ein Problem, weil man irgendwann einmal wieder für sich definieren muss, was ist jetzt gerade Arbeit und was ist jetzt gerade Freizeit. Das ist für jemanden, der selbstständig tätig ist, immer, also gerade im Kultur-Kunstbereich, ist es immer schwierig, das genau zu definieren. Aber das ist für mich schon der große Schatz, dass ich sagen kann, jetzt ist es heute schon wieder, jetzt mache ich erst einmal das und das und dann arbeite ich auf die Nacht. Das empfinde ich wirklich als großes, großes Geschenk in diesem Beruf. Und das nächste ist natürlich, dass man Feedback dafür bekommt. Also, dass wir in Deutschland tatsächlich, es gibt es ja kaum sonst irgendwo, dass du mit Kabarett, Kleinkunst, dass du davon leben kannst. Das gibt es ja eigentlich fast nur im deutschsprachigen Raum, dass das in dieser breiten Masse auch möglich ist. Mhm. Ja. Also das empfinde ich auch als Geschenk. Aber das Hauptgeschenk ist, dass ich halt einmal früher aufstehe, dass ich mal wieder später aufstehe. Dass ich nicht irgendwie an einen Zeitplan gebunden bin.
Du hast neulich beim BR-Stammtisch, warst du ja erst vor kurzem, und da hast du gesagt, dass ein Kabarettist für dich von der Einstellung her links ist.
Ja.
Was sind denn sonst so Merkmale, die für dich dieses Berufsbild ausmachen?
Unbedingt eine klare Haltung zeigen, dass man informiert die Leute, aber unbedingt auch entertained. Also, dass man vielleicht Quatsch macht, aber wie soll ich sagen, dass man nicht vergisst, dass für gutes Kabarett immer auch das Wichtigste ist, dass man den richtigen Schmarrn hat, damit die Leute dabei bleiben. Ja, also, wenn ich jetzt einfach nur schwere Inhalte habe, was mich wirklich beschäftigt und die rübergibt, dann hören die Leute irgendwann nicht mehr zu. Also, ich brauche schon den Überbau des Entertainments. Ich habe mich tatsächlich einmal mit Dieter Hildebrand vor vielen Jahren darüber unterhalten. Der hat gesagt, in den Anfangszeiten der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, wir haben eigentlich nur Quatsch gemacht und das mit Politikernamen dann angefüttert und es hat komplett funktioniert. Weil es Quatsch war und natürlich das intellektuelle Publikum sich aber gleichzeitig befriedigt gefühlt hat, weil ja das, was in der Süddeutschen gelesen haben, das war ja dann auch mit dabei bei dem Ganzen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es, also für die Form von Kabarett, die ich mag und die ich mache, ist es wichtig, dass es unterhält, aber niemals vergisst, dass wir den Leuten auch was mit nach Hause geben wollen. Ja, also einen neuen Denkanstoß. Was ich auch unbedingt vermeiden möchte beim Kabarett, ist diese Haltung, wir Guten, die wir alle hier drin sitzen, uns alle einig sind und die Dummen da draußen, die nicht wissen, wie die Welt zu funktionieren hat. Diese Haltung mag ich Überhaupt
also
nicht.
Also dieses Elitäre.
Dieses Elitäre, humanistisch gebildet sind und jetzt hier vom Herrn Kabarettisten Bildungsabfrage erleben. Und ich habe übrigens auch das große Latinum und so, habe ich mal erlebt, Bruno Jonas Autogrammstunde, da sind echt die Leute hingegangen, um ihm zu erzählen, dass sie auch das große Latinum haben. Da könnte man einen Finger in den Hals stecken. Um Gottes Willen, da beidelt es mich. Nein, ich konfrontiere die Leute, die vor mir sitzen, gern auch mal mit sich selbst. Und das sind für mich die ganz wichtigen, spannenden Momente.
Ja. Kapieren die das auch immer?
Es sind bei mir, mir fällt jetzt gerade exemplarisch was ein, das ist jetzt gar nicht lustig. Das habe ich aber im Programm drin, dass ich die Leute sage, pass auf, wenn du gestorben bist und irgendwann deine Enkelkinder schauen, wird hier niemand mehr von dir sprechen. Du wirst verschwunden sein, wie alles verschwindet, was jemals gewachsen ist. Also was führst du denn so auf? Da mache ich gar keine Pointe drauf, lass das nur stehen. Und dann zu spüren, wie es im Raum knistert, das mag ich ganz gern. Da einfach mal 4-5 Sekunden nichts sagen, bloß schauen und merken, wie es die Leute ungut wird dabei oder vielleicht irgendwie einen neuen Gedanken dabei finden oder sowas. Das mag ich sehr. Aber natürlich gibt es auch Momente, wie du schon sagst, da kann ich mir natürlich einen Wolf reden. Die Leute warten einfach drauf, bis der nächste Gag kommt. Mhm. Ja, das passiert ja natürlich.
Wenn man das so sieht, wie du das siehst, dann stellt sich natürlich mir jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage, es gibt ja gerade in der letzten Zeit immer mal wieder Leute aus eurer Zunft, die jetzt dem nicht so entsprechen. Also wo ich jetzt beobachte, dass es halt tatsächlich sehr auf den nächsten Schenkelklopfer geht, dass Witze sehr platt auf Kosten einzelner Menschen oder Gruppierungen gemacht werden. Ich habe vor kurzem mal eine Radiosendung im SWR gehört, in der ganz klar zu hören war, dass einer der Kollegen ein absoluter Trump-Fan ist. Also was? Und der Gastgeber versucht hat zu moderieren in Richtung, das meinst du jetzt aber nicht ernst, was du da sagst. Satire darf alles so. Ja. Und sie dann tatsächlich aber auch klar herausgestellt hat, ja, der ist...
Das ist seine Haltung.
Das ist seine Haltung.
Ja.
Und da hat sie ein paar Kollegen und Kolleginnen von euch jetzt gerade im Moment, die ja da auch immer mal wieder so ein bisschen umstritten sind.
Ja.
Ist es Job der anderen, dazu auch Stellung zu beziehen oder hält man sie da eher raus?
Also wenn es mich wundert, muss ich natürlich schon Stellung beziehen, aber... Ich darf den nicht beschimpfen oder, also wollen wir mal Namen nennen, Dieter Nuhr ist ja ständig irgendwie in der Diskussion, ob das jetzt schon richtig recherchiert ist, was er da macht. Ein paar Sachen fand ich auch nicht richtig recherchiert, die er gemacht hat. Monika Gruber ist immer wieder in der Diskussion mit irgendwelchen Facebook-Einträgen und so Sachen. Also ich konfrontiere die Kollegen schon, aber unter vier Augen. Und ich würde mich niemals öffentlich hinstellen und fordern, der gehört von seinem Sender abgezogen und der gehört Berufsverbot erteilt oder sonst irgendwas. Nein, das steht mir nicht zu. Also wir haben immer noch hier eine Meinungsfreiheit, aber wir haben natürlich auch die Pflicht zur Diskussion. Wir haben auch die Pflicht, uns gegenseitig zu konfrontieren. Natürlich, Kabarett-Comedy ist zu einem Massengenre einfach geworden. Es ist ein Genre geworden, wo du sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Und natürlich gibt's dann die Leute, die dann Richtung einfacherer Denkweise gehen, Richtung populistischerer Denkweise gehen. Gibt schon Kollegen, wo ich mir manchmal gedacht habe, ja, wenn der jetzt einen Song tat und jetzt gehen wir alle da raus und hauen den und den zusammen, dann taten die jetzt da alle aufstehen und taten mit dem jetzt da raus. Also so quasi wie der Trump vorm Kapitol. Da plötzlich lauter Jünger vor dem sitzen oder sonst irgendwas. Solche Sachen kommen mittlerweile auf und da ist es schon unsere Kollegenpflicht, den Kollegen damit zu konfrontieren. Ich bin kein Freund davon, das in der Öffentlichkeit zu tun, weil damit erreichst du gar nichts. Damit erreichst du nur Lagerbildung und dass es auf der einen Seite einen Shitstorm gibt und auf der anderen einen Shitstorm gibt. Also jeder hat da seine Wahrheit, aber du kannst Wahrheit wirklich nur unter vier Augen im direkten Kontakt diskutieren. Ja. Also da bieten uns die modernen Medien keine sinnvolle Fläche.
Sowieso nicht zur Diskussion.
Nein, da hat jeder seine Wahrheit und da muss man vielleicht einmal einen sein lassen, aber ihm auf alle Fälle mitgeben, was man selber nicht in Ordnung findet dabei. Mit der Hoffnung, dass er drüber nachdenkt. Ja.
Es ist ja dann oft in diesen Rechtfertigungsstrategien, wenn sowas bemängelt wird, in der Öffentlichkeit oder so, so dieses Argument mit Satire, was darf Satire eigentlich? Satire darf alles und so. Und wenn es jemand nicht so meint und es dann falsch aufgefasst wird, so habe ich das ja gar nicht gemeint oder gesagt. So. Und ich habe halt oft so den Eindruck, und da bin ich jetzt gespannt, was du dazu meinst, dass es was mit Handwerkszeug zum Tor hat. Also ja. Es hat doch was mit Handwerkszeug zu tun. Also jetzt beobachte ich ja diese Kabarettszene auch schon einige Jahre und ich denke mir, es ist ja immer eine Frage von, als wer stehe ich denn auf der Bühne und trete ich auf? Also bin ich und sag da was oder repräsentiere ich eine Figur, wo völlig klar ist, die überziehe ich jetzt, da bin ich vielleicht auch wirklich manchmal an der Grenze. Also wenn ich an die Darstellung vom Roland Hefter denke, mit diesem Sextouristen, die ja wahnsinnig heftig, aber wo einfach klar ist, das ist jetzt eine Figur.
Welche Haltung der Künstler dazu hat, ist klar.
Oder mach einmal heute so eine Nummer wie damals die Meiling-Nummer von Gerhard Polt.
Ja, ja klar, macht er ja heute immer noch ab und zu und da gibt es große Proteste. Ja. Ja, natürlich, da muss das Handwerkszeug sein und es muss sofort im Hintergrund spürbar sein, welche Haltung der Künstler zu dieser Sache hat. Ja, absolut. Aber ich sage es mal so, zu den Zeiten, wo ich angefangen habe mit Kabarett, da war man in seiner Entscheidung, was man sein will, völlig frei. Also da hat man sich selber sein Handwerkszeug auch selber hergeholt, sprich, was weiß ich, Schauspielunterricht, Kritik von Kollegen, Kritiker ernst nehmen, sich selber ausprobieren und darauf sich selber zu formen. Heute kommt dazu, also ein ganz wesentlicher Punkt, und zwar, es ist zu einem Business geworden. Das heißt, es gibt nicht wenige Kollegen, gerade auch im Comedy-Bereich, die einem Businessplan folgen. Und ein Businessplan wird immer gemeinsam mit einer Agentur, mit einem Management aufgestellt. Und dieses Management sagt diesem jungen Künstler, pass auf, in 2 Jahren spielst du in der 200er Halle, in 3 Jahren spielst du in der 400er Halle und in 5 Jahren machen wir dann nochmal Zirkus Krone und dann geht's dann auf. Ja? Also das heißt, dieser junge Mensch, der da reinkommt, der ist in Wolkenkuckucksheim, der sagt, ja wow, geil, jetzt werde ich echt groß berühmt. Und dann geht es einmal los, dass vielleicht nicht so läuft. Und dann fängt dieser junge Mensch an, seinen Manager zu fragen, du sag mal, kannst du mir irgendwie einen Autoren besorgen oder jemanden besorgen, der mir ein bisschen was an die Hand geben kann, was wieder mehr Leute zieht, weil sonst erfüllen wir unseren Businessplan nicht, weil sonst sind wir nicht in 3 Jahren bei 400 Leuten, weil da brauche ich jetzt einfach Inhalte, ein bisschen Input und so. Das heißt, man folgt inzwischen da mehr einem. Das ist mehr Betriebswirtschaft als Kunst bei manchen geworden. Es gibt sehr viele, die dann auch wieder ganz schnell weg sind vom Fenster, aber es gibt dann auch wieder andere, nennen keine Namen, wo ich mir denke, das hat er jetzt nur gesagt, weil er genau weiß, wie viel Leute das er damit erreicht. Und das war jetzt, natürlich wollte ich als junger Mensch, und auch jetzt natürlich möchte ich Leute erreichen, aber ich habe meine klaren Grenzen für mich gesteckt und ganz klar für mich formuliert, was mich selber interessiert und wo ich mir treu bleibe. Also da, ich habe Gott sei Dank wirklich eine tolle Agentin, die auch mein größter Fan ist. Und
schon sehr lange.
Und schon sehr lang ist die halt auch blind vertraut ist und was ich da mache. Also ich habe diesen Druck nicht. Also ich muss auch nicht mehr groß beweisen, dass ich jetzt so und so viel 1000 Leute oder sowas, circa oder sowas, 1000er Hallen werde ich en suite niemals spielen in meinem Leben und deshalb ist dieser Druck auch von mir weg. Da bin ich sehr, sehr frei. Aber das ist etwas, was immer meine Öffentlichkeit kommt, Leute, die einem Businessplan folgen und deshalb ihre Inhalte vergessen.
Ihre persönlichen Inhalte, das warum ja, wir irgendwann mal sie entschieden
die haben. Die irgendwann mal verloren haben, warum habe ich denn eigentlich angefangen, was war mir denn eigentlich auch wichtig? Ja, die nur noch Zahlen im Kopf haben, die gibt's.
Jetzt wenn wir so bei Karriere gerade sind, du hast ja einen sehr geraden Weg gehabt, finde ich jetzt, wenn man sich das von außen so anschaut und so wie ich die ja kennengelernt habe, damals, als wir noch sehr jung waren, ist ja alles deine ganze, die Preise, die du gewonnen hast, das hat ja alles so auf sich aufgebaut, dann irgendwann ist das Fernsehen ja dazugekommen, also es war ja immer so ein konstanter Weg, der deine Karriere bestimmt hat und wo du halt zum einen natürlich viel dafür hast tun müssen und zum anderen auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst.
Glück gehört auch dazu, ja.
Und dann kam dieses letzte Jahr. Also diese totale Vollbremsung, diese Katastrophe. Wir haben ja vorher schon mal ganz kurz angeschnitten. Wie hast denn du das erlebt? Wie war denn dieser erste Lockdown, dieses erste, so jetzt darf man gerade nicht mehr auf die Bühne?
Zunächst super. Ja, ich bin aus einer absoluten Stresssituation in diesen Lockdown reingefallen. Also ich hätte wirklich vollen Tourplan gehabt. Ich hätte jeden Tag irgendwo hinfahren müssen. Und ich war schon an dem Punkt, wo es mir schon ein bisschen vor meinem Tourplan graust hat. Und in dem Moment kam das. Und in dem Moment war für mich daheim bleiben, spazieren gehen, daheim sortieren, zu mir kommen, ausschlafen, regenerieren können. Das war ja wirklich, die erste Zeit war ja nur schön wieder am Anfang vom ersten Lockdown. Mein Gott, Traum Osterzeit, wunderbar und sonstiges. Und dann nach und nach kommt natürlich der Bühnenjunkie durch, der sich denkt, jetzt habe ich schon zum 1000. Mal die Spülmaschine ausgeräumt und immer noch klatscht keiner. Das ist kein Applaus, gar nichts. Und dann wird es schwierig. Und ich habe mich dann auch quasi selbst therapiert, indem ich halt ein Buch geschrieben habe und mich auch viel mit Kollegen besprochen habe, ausgetauscht habe, Videos gegenseitig zugeschickt und so. Und man scharrt dann mit der Hufe. Und dann der erste Auftritt war dann bei mir, glaube ich, 24. Juni war dann wieder der erste Auftritt. Da durften halt dann 100 Leute vor mir sitzen in einem riesigen Amphitheater. Aber das war so ein Fest. Das war so, also es erzählt ja fast jeder Kollege erzählt ja das, dass die wenigen Leute, die kommen durften, dass die eine Riesenmeten gemacht haben, dass da wirklich jeder Einzelne hungrig war und unbedingt wollte, dass du ein gutes Gefühl auf der Bühne hast. Ich habe ja in der Zeit dann, glaube ich, so, wie viele Auftritte wir gemacht haben, so 20, 30, bis der zweite Lockdown gekommen ist. Und da war vielleicht einer dabei, wo ich sage, okay, den können wir jetzt wieder streichen. Sonst war das alles super. Also es hat sich bei mir dann schon richtig was angestaut an Lust und Sonstiges. Und diese Lust wurde dann voll und ganz befriedigt. Der Geldbeutel nicht, aber die Seele voll und ganz. Mhm.
Ja, wobei es ja auch andersrum so ist. Also wenn du sagst, ja, die Leute wollten dir das geben oder euch das geben auf der Bühne, es ist ja, ich habe es ja auch genau andersrum erlebt. Wir haben auch im Juni, ich organisiere manchmal, helfe ein bisschen mit bei so Konzerten, die in so einer kleinen Location stattfinden. Und da haben wir im Sommer, im Juni auch eins gemacht, im Garten, mit 50 Leuten, mit Abstand, mit allem. Und die Leute waren auch so dankbar. Nicht nur die Künstler, sondern auch die Leute, endlich wieder Kunst und Kultur erleben zu dürfen. Das ist auch das, worunter ich tatsächlich, also wo es mir wirklich gut geht, ja, das ist was, was mir fehlt. Ja. Sehr gut, also Konzerte, Kultur, Theater, Museen, ja, so, ja, das ist genau. im Moment ist. Du hast, wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen über Nächte, die es einen umtreiben kann, geredet. Da gibt es ja so ein Zitat aus Bismarcks Tagebuch, ich habe die ganze Nacht durchgehasst. Mhm. Wie viele solcher Nächte hattest du jetzt in dieser Zeit?
Habe ich immer wieder. Ich habe, also bin ich ganz ehrlich, bin heute Nacht so eine gehabt. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Also bin heute, glaube ich, um 6 in der Früh irgendwann eingeschlafen. Und das tatsächlich, ich bin, irgendwann geht das Hirn mit dir spazieren. Ich weiß schon, dass man so aufmerksam für sich sein muss und dass man sich selber einfach so ein Stoppschild hinhalten muss. Ich rettet mich dann oft heute halt ins Zeitung lesen oder irgendwie ein Buch nochmal lesen. Und lies gerade die Biografie von Susan Sontag. Die hat auch Probleme gehabt. Und dann hoffe ich immer sehr, dass, okay, dass mir das ein bisschen rausreißt. Aber ich habe ja, das ist dann tatsächlich so ein Strudel, wo ganz alte Geschichten dann auch plötzlich hochkommen und man in einen inneren Dialog mit den damaligen Darstellern wieder tritt und man ist sich völlig bewusst, dass es überhaupt gar nichts bringt und dass vielleicht die, die damals dabei waren in diesen Situationen, sich heute überhaupt gar nicht mehr daran erinnern können, dass das schon lang weg ist. Aber es ist plötzlich ganz gegenwärtig und es ist, jetzt wäre es fast ein Therapiegespräch, was wir da machen. Das ist bei mir, es ist so ein Strudel. Man geht dann bei diesen Gesprächen immer wieder zum Anfang zurück. Und jetzt fange ich wieder an und jetzt formuliere ich es wieder anders. Und ich versuche immer wieder dann eine Formulierung zu finden, die dann aber noch besser ist als beim vorherigen Durchgang, um irgendwann mal als Sieger dazustehen und vergiss dabei völlig, dass es einfach keinen Sieger geben kann, weil es einfach vorbei ist. Punkt. Aus. Ja, also rein rational kann ich das sofort wieder wegschirmen, aber es gibt tatsächlich Nächte, wo ich das Rationale komplett ausblende, wo das keine Chance mehr hat, wo einfach einfach meine Emotionalität mit mir macht, was will. Ja.
Zu mir hat mal jemand vor ganz vielen Jahren gesagt, weil ich immer ganz viel missträumt habe. Also ich war da nicht wach, aber ich habe immer so ganz furchtbar realistische Träume gehabt. Und dann hat mir einer zu mir gesagt, du musst einfach mal Verantwortung für deine Träume übernehmen.
Ja, also,
was zum einen heißt, ja, wenn du von irgendjemandem träumst und da ist irgendwas blöd, dann klang das Telefon an und dann rufen an. Also hol es in die Realität. Ja, so. Machst du sowas dann auch, wenn die was umtreibt oder eher machst du es mit dir selber aus?
Zum Teil spreche ich dann, also wenn es wirklich Situationen sind mit Leuten, die vielleicht woher sind oder sonst irgendwas, kommt schon mal vor, dass ich das nur mal anspreche. Aber es sind wirklich im Grunde Geschichten, die sich nicht mehr revidieren lassen oder wo ich vorher schon gesagt habe, wo Lebenswahrheiten aufeinanderprallen, wo ich auch weiß, das bringt jetzt nichts, wenn ich den jetzt konfrontiere, weil der hat seine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Jetzt lass halt einfach mal gut sein. Diesen Spruch muss ich mir sagen. Ja. Manchmal macht es halt einfach auch keinen Sinn, weil du wirst einem Arschloch nie erklären können, dass es ein Arschloch ist. Nie. Ja. Also ich habe da meine Sätze dafür, aber die hauen halt ab und
die
zu
hauen
ab.
Nicht immer hin.
Ja, ja, ja.
Perspektivisch gesehen hast du gesagt, du bist am Planen.
Ja.
Du hast ja auch, nach wie vor läuft ja Fernsehen, oder?
Mhm.
Wie lang kann man denn jetzt diese Ungewissheit noch aushalten? Also ich habe ja viel diskutiert, auch. Ich habe im November diskutiert mit Leuten, die Bühnenmenschen sind und denen ich gesagt, hey, ihr werdet im Dezember auf keiner Bühne stehen. Also wirklich so dieses an nicht herren wollen und dieses sich retten über diesen, ja. Jetzt haben wir ja wieder eine Verlängerung gekriegt und dann so, ja, aber dann noch, so, ja, dann noch. So, das ist, wo ich mir zwischendurch mal gedacht habe, naja, ich glaube, für diese Kunst- und Kulturszene war es wahrscheinlich wahnsinnig hart gewesen, aber wenn man gleich gesagt hätte, so Leute, also vor Juni 2021 geht eh nichts. Im Herbst.
Ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob das nicht für kompletten Aufruhr, den es vielleicht braucht hätte. Vielleicht hätte es den kompletten Aufruhr dann braucht. Aber ich weiß nicht, ob das letztendlich gegen das Virus zielführend gewesen wäre. Ich dock da sofort an, was du sagst. Ich habe im November mit dem Norbert, das ist der Wirt vom Wirtshaus im Schlachthof, geredet, der ja auch vom Kleinkunstbetrieb in erster Linie lebt, geredet und hat gesagt, ja, wann meinst du, wann machst du wieder auf? Und dann sagt er, Ostern, nach Ostern. Und das war für mich ein richtiger Schock. Das war für mich in dem Moment, ich habe mir gedacht, ja, mei, so Fasching rum oder so, da wären wir schon wieder irgendwie dann vielleicht wieder mit weniger Publikum starten. Und hat gesagt, nein, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich vorher starte, weil wenn ich jetzt da in meinen großen Saal 70 Leute reinhocke, ich muss mein Personal zahlen und so, das ist ein Minusgeschäft für mich, das ist ein völliger Schwachsinn. Wir haben das jetzt im ersten Lockdown, da haben wir danach vor 70 Leuten spielen lassen, weil wir gesagt haben, wir müssen Präsenz für unser Publikum zeigen, das es uns noch gibt, aber das ist einfach finanziell nicht mehr zu tragen, auch mit den ganzen Novemberhilfen und sonstiges und Pipapo und wann das halt einmal gezahlt wird. Das war für mich ein Schock, aber es hat mir eine Hausnummer gegeben. Ich sage jetzt seitdem bei mir im Kopf, okay, Ostern, aber da muss weitergehen, weil dann glaube ich schon, da kriege ich zum einen dann wirklich massive finanzielle Probleme und emotional dann sowieso. Also, und ich bin da bin ich nicht der Einzige. Ne? Da wird es einige richtig niederbügeln, wenn das da immer noch weitergeht, jetzt mit den ganzen Mutationen oder Pipapo. Ja.
es ist ja so, dass gerade die Leute, die jetzt einfach auch volle Tourpläne hatten oder viele Auftritte hatten, ja auch wahnsinnig viel gearbeitet haben im Sinne von, wir müssen verlegen. Also ich kenne ja Leute, die haben jetzt viermal irgendwelche Auftritte mit sämtlichen Veranstaltern verlegt und so, wo du halt einen dreimal oder viermal so hohen Aufwand hast und aber nichts reinkommt.
Genau.
Und das war so mein Gedanke, wenn man denkt, so ja, also vielleicht war es wirklich hart und ein Schock gewesen im ersten Moment. Und dann hätte man aber sagen können, gut, okay, die nächsten Monate ist jetzt einfach einmal, lass es gut sein. Also
ich glaube, dass da in dem Moment so vielen Leuten ihre Existenzbedrohung bewusst geworden wäre, dass das zu einer großen Depression und zu großen Aggression geführt hätte. Also diese Salamitaktik, dieses Scheinchenweise immer wieder das rauslassen, kann ich von der Politik her ein bisschen nachvollziehen, warum die das so machen. Einfach um den Ball flach zu halten, um die Leute ruhig zu halten. Das finde ich tatsächlich, so verlogen es ist, finde ich in dem Fall Gesamtgesellschaft gesehen, schon richtig. Ja. Stell dir mal vor, wenn mir im letzten März jemand gesagt hätte, dass wir jetzt da im Januar da hocken und auf diese Zeit zurückschauen, ich hätte mir eingeräumt. Also ich wäre frustriert oder ich hätte irgendwas gepackt, was ich zusammenhauen kann oder irgendwas. Also
mir ist das tatsächlich bewusst geworden. Ich habe letztes Jahr, Ende März müsste das gewesen sein, war ich zu so einem virtuellen Kamingespräch eingeladen, also ohne Publikum und so. Mhm. Und da war unter anderem mit dabei Ruprecht Polenz, der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, der ja schon ein bisschen älter ist. Und der hat, und da waren wir noch alle so mit, ja, jetzt schauen wir mal, was nach Ostern ist. Genau. Und da hat der gesagt, da haben wir uns kurz vorgestellt und wie es uns mit der jetzigen Situation geht. Und dann hat er gesagt, also ich habe mich jetzt mal auf ein Jahr Quarantäne eingestellt. Und wir sind alle da gesessen und denken so, wow, wie ein Jahr.
Ja.
Also das war echt heftig. Und ich gesagt, ja, ich bin schon älter und ich will das Scheißding überleben. Und deswegen haben wir uns eingestellt auf Kontakte reduzieren.
Ja, klar. Genau, und wenn ich da dabei gewesen wäre, mich hätte es komplett zusammenlassen, natürlich, klar. Das ist ja kein dummer Mensch.
Nein,
der weiß schon, wovon er spricht. Ja. Furchtbar, ja.
Natürlich kann man darüber diskutieren, welche Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht.
Ja.
Also gerade jetzt finde ich im Kulturbereich ist es ja mit manchen Untersuchungen auch mittlerweile
belegt. Die abgefahrensten Situationen erlebt.
Dass Konzertsäle, also die in einer bestimmten Art und Weise ausgestattet sind, dass ich war im Oktober in der Comedia in Köln, die ja mit ihrem Belüftungssystem und mit ihrem Hygienekonzept und so alles völlig sauber, da wo jedes Mal
Einkaufer viel Geld reingesteckt. Ja.
Jedes Mal Einkaufer eigentlich gefährlicher ist, als jetzt in so eine Veranstaltung zu gehen. Findest du, dass ihr zu wenig gut organisiert seid auch, um das Politik gegenüber auch gut vertreten zu können? Hat man da jahrelang keine Lobbyarbeit betrieben?
Genau, da hätte ich jetzt eingehakt. Genau. Uns Kabarettisten gibt es ja, weil wir gegen Lobby sind. Mhm. Wir treten ja gegen Lobbyisten an, weil es einfach unfair ist, wie dann gewisse Verteilungen stattfinden. Und in so einer Pandemiesituation hat man folglich eben keine Lobby und deshalb sind andere zuerst dran. Es gibt ganz viele Kollegen aus verschiedenen Kulturrichtungen, die sich wirklich super engagieren, die da wirklich findig sind und auch wieder einen Kontakt zu Politikern finden. Aber du merkst ja in Interviews mit Politikern, was zuerst genannt wird und wo irgendwann mal die Kultur kommt. Und da schwingt immer mit, wir sind Hobby. Wir sind einfach Hobby und wir sind diejenigen, die man am leichtesten kontrollieren kann. Die am leichtesten runter zum Fahren sind. Und deshalb macht man es, um auch der Öffentlichkeit klarzumachen, schaut her, wir tun was. Ja.
Ich habe nur so einen anderen Aspekt neulich gehabt mit einer Freundin von mir, wo wir spazieren waren und sie gesagt hat, ja, das fühlt sich so, als ob wir einer wirklich scheißegal waren. Und ich habe dann gesagt, mal ganz ehrlich, ihr seid denen scheißegal. Genau. Weil, also die ist Musikerin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, weil wenn du jetzt halt kein Geld verdienst und musst jetzt zum Putzen gehen, die nächsten Monate, damit du irgendwie über die Runden kommst, dann wärst du nicht, wenn das irgendwann mal vorbei ist, sagen, so und jetzt könntest du mich gern haben, ich gehe jetzt weiterhin putzen. Sondern du wirst, so schnell wie es irgendwie geht, wieder auf eine Bühne gehen. Man wird euch nicht verlieren.
Ja.
Und ich glaube, die einzigen, die so ein bisschen noch eher drauf schauen, ist, was im kommunalen Bereich ist. Also das erlebe ich schon, dass ja. So in den Städten, in den Kommunen vor Ort Politik schon versucht, irgendwie, sei es jetzt Gastronomie, Kultur oder Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen. Aber von oben kommt da einfach relativ wenig.
Nein, damit, wir sind in einem Wahljahr und da mit Kultur wirst du nicht die großen Stimmen dir herholen. Ist einfach so. Wichtig ist Schule, Kita, wichtig ist die Wirtschaft und dann kommt lang nichts. Ja, ist so. Das muss man auch so sehen. Also das ist auch etwas, wo ich ein bisschen Kritik auch an Künstlern habe, dass viele auch meinen, die Vollversorgung für uns müsste da sein. Also als Künstler muss ich für mich auch immer klar definiert haben, dass es niemals geradlinig dahin laufen wird, dass es immer fette Jahre geben wird, dass es magere Jahre geben wird und dass es vielleicht sogar Jahre gibt, wo ich gar nicht davon leben kann, wo ich nicht mehr was anderes machen muss. Aber ich wieder, wie du schon sagst, wieder dankbar dafür bin, wenn es wieder da kann. Ja, also dieser Selbstverständlichkeit anheimzufallen, dass man versorgt wird als Künstler, die finde ich sehr, sehr gefährlich. Die gehört für mich nicht zur Definition. Es redet ihm natürlich leicht, weil ich übers Fernsehen mein Einkommen habe beim Ganzen. Aber für mich, also das kann man mir jetzt glauben oder nicht, ich würde mir tatsächlich zumindest eine Übergangsweise einen anderen Job suchen, um dann wieder da weiterzumachen. Ich würde auch mein Haus verkaufen, aber ich würde mich als Künstler nicht verraten. Ich würde immer auf diesen Punkt warten, wo ich wieder weitermachen kann und auch sagen, meine Lebensqualität ziehe ich aus meiner Tätigkeit, wenn ich wieder Künstler sein kann. Ja. Aber Künstler war einfach noch nie eine sichere Sache. Ist halt einfach
Wobei
so.
Natürlich auch einige kennen, also die jetzt natürlich nicht diesen Popularitätsgrad haben wie du, die, wenn die nebenbei arbeiten, wo arbeiten sie denn? In der Gastro? Ja, ganz, ganz
geht
viele, ja,
nicht.
Oder in Kulturbetrieben, ja, das ist ja, also da ist ja ganz, ganz viel weggefallen, was man so als Nebenjobs einfach auch machen kann oder wo man sie über Wasser halten kann. Erlebst du in deinem Bekanntenkreis oder kriegst du eine Rückmeldung, weil das ist ja sehr gespalten, kriege ich mit, ob diese Künstlerhilfen funktionieren in Bayern?
Ich habe Kollegen, die sagen, sie haben jetzt fürs ganze Jahr 3.000 Euro gekriegt. Und ich erlebe Kollegen, die sagen, Fördergelder und sonstiges für Umbaumaßnahmen, für neue technische Ausstattung, das geht relativ schnell, dass man das Ganze bekommt. Aber wenn es darum geht, dass du deine Betriebsausgaben und sonstiges oder überhaupt dein täglichen Bedarf, da wird es ein bisschen zach. Da wird es tatsächlich zach. Ja.
Ist das nur in Bayern so oder ist es insgesamt so?
Kann ich jetzt nicht sagen. Das weiß ich jetzt nicht, wie es insgesamt ist.
Also ich habe mit ein paar aus anderen Bundesländern schon gesprochen, also Nordrhein-Westfalen, die sagen, das haben die ja sehr niederschwellig gemacht, dann haben sie ja gleich mal das Problem gehabt, dass sie gehackt worden sind am Anfang, aber da funktioniert es wohl sehr gut, Baden-Württemberg hat es auch ganz gut, aber ich höre so in Bayern von den Leuten, die ich kenne, auch, dass es eher nicht so besonders gut
ja, dass man lange wartet und dass da so hingekleckert wird, dass man nicht gleich die ganze Summe kriegt, dass es erst da was gibt und da ein bisschen was gibt. Also Stichwort Bürokratie, dass es da einfach hakt, dass du die Hosen komplett runterlassen musst und dann stimmt da irgendwo eine Kleinigkeit nicht und dann kriegst du gar nichts.
Ich schaue auch sehr hoffnungsvoll mal so in Richtung Sommer und freue mich natürlich, wenn wieder was möglich ist. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es wirtschaftlich auch rentabel sein muss, weil es ist sowohl von Veranstalterseite her als auch von Künstlerseite her, ja, es ist ja euer Beruf.
Ja.
Also und dieses, schön haben Sie Klavier gespielt, was machen Sie denn beruflich?
Genau, wie oft üben Sie denn, was machen Sie denn beruflich?
Mhm. Also aus dieser Ecke muss man jetzt einfach mal raus. Ich habe noch so eine Schnellfragerunde, Michi.
Mhm.
Und zwar, wenn du Geld spenden würdest, eher für Menschen oder eher für Tiere?
Für Menschen.
Wenn du 3 geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
Sigmund Freud, Napoleon und Winnetou.
Hat's in aber Kombination.
Ja, das darf mich total interessieren.
Darfst du dann mehr reden oder darfst du dann mehr zuhören?
Ich darf erst einmal zuhören und dann sagen, spielen sie alle miteinander oder was?
Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ehrlich zu sein.
Immer.
Das ist manchmal schwierig, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber ich kann sehr unnett sein.
Lass das jetzt einfach mal so stehen.
Jetzt hat sie gerade, die Lona denkt, jetzt kenne ich seit über 30 Jahren und ich habe noch nie grantig erlebt.
Nein, das stimmt, ich habe die schon auch grantig erlebt.
Okay, gut.
Hast du im Liegen eine andere Meinung als im Stehen?
Ich habe im Gehen eine andere Meinung als im Liegen. Da gibt es übrigens wissenschaftliche Studien dazu, ja, dass zum Beispiel ein Mensch, der geht, öfter Ja sagt als Nein. Grundsätzlich, weil es schon mal rein von der Physiognomie leichter ist. Du kannst im Gehen leichter am Kopf nicken. Nach vorne nicken, als dass du nach links und rechts schaust. Das ist einfach unangenehm im Gehen nach links und rechts unterm Gehen. Ja, deshalb ist es immer gut, wenn man jemanden von was überzeugen will, mit ihm zu gehen, weil der rein aus Bequemlichkeit eher Ja sagt, wenn er.
Das ist ja interessant. Also, das müsste der mal. Haben das deine Kinder auch rausgekriegt mit dir?
Nein, das nicht. Aber da gibt es Studien dazu und finde ich wahnsinnig interessant. Und es hat ja eine gewisse Logik. Ja.
Wenn du mir eine Sache nennen magst, die du mal ausprobiert hast, von der du sagst, das mache ich aber nie mehr wieder. Das habe ich einmal ausprobiert, aber das war's.
Vom 10-Meter-Bredelspringer. Der Maßen an Arsch und ein Sack gebrannt. Das war ich nie wieder. Ja. Was sonst so? Ja, ich habe auch beruflich schon Sachen gemacht, wo ich sage, gut, das haben wir jetzt mal ausprobiert und das ist jetzt wirklich nicht mein Fach. Ja, also, dass man plötzlich eine Gala moderiert, wo plötzlich die Leute vor einem sitzen, die man als Kabarettist vorher verarscht hat und dann muss man plötzlich bei der Gala denen irgendwie einen Arsch reinkriegen. Das habe ich einmal gemacht und das mache ich nie wieder.
Ich habe mir das gerade so vorgestellt. Also hätte ich die auch nie hingesteckt, ganz ehrlich.
Ja, das ist schneller gegangen, wie ich schauen konnte. Und plötzlich war ich nett zu Herrn Söder und Aiwanger und Co. Und habe mir hinterher. Und während ich es gemacht habe, habe ich mir schon gedacht, was machst du denn da? Was hast du hier verloren? Und das ist was mache ich nicht mehr. Ja.
Ich habe nur so eine letzte Frage an dich oder beziehungsweise eine Bitte. Mich würde interessieren, was ist denn eigentlich die großartigste wahre Geschichte, die du jemals gehört hast? Also wenn du mir deine erzählst, dann erzähl vielleicht meine.
Die großartigste wahre Geschichte? Mei, da müsstest du jetzt ein bisschen länger in mich gehen.
Mach das.
Wo ich mit daran beteiligt war oder was ich erzählt gekriegt habe? Oder
das ist egal.
Die großartigste wahre Geschichte? Nein, mir fällt sofort eine großartig peinliche Geschichte ein. Ja, jetzt fällt es mir ein. Das ist mir vor kurzem passiert. Und das hat mich wahnsinnig bewegt. Und zwar, meine erste Freundin, in die war ich wahnsinnig verliebt. Die Sabine war für mich also ganz, ganz große Liebe. Und wir waren 2-3 Jahre beieinander und es ging auseinander. Wir haben uns, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und ich habe mir wirklich gewünscht, sie irgendwann mal zu treffen, weil ich einfach wissen wollte, wie es ihr geht, was sie so treibt und sonstiges. Und habe geträumt, dass ich in Wasserburg über die Rote Brücken gehe und da steht sie. Und wir reden miteinander. Und jetzt ahnst du die Pointe. Eine Woche später. Oder nein, spannend, diesen Traum habe ich immer wieder gehabt, dass ich es triff. Und das ist jetzt 2 Monate her. Gehe über die Brücken mit meinem Sohn, mit meiner Frau, die laufen schon ein bisschen voraus, dann steht sie da. Tatsächlich. Und das erste bei mir war ein Fluchtreflex. Also, um Gottes Willen. Und dann bin ich stehen und gesagt, na, du hast dir das gewünscht und du gehst jetzt da hin. Bist du wahnsinnig, Alter. Und dann bin ich hingegangen und sie war auch völlig baff. Völlig. Ich gesagt, das gibt's jetzt. Sie war seit Jahren nicht mehr in Wasserburg. Sie ist jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder in Wasserburg. Und den ersten Bekannten, den sie trifft, das bin ich. Und wir waren erst so ein bisschen sprachlos und so. Und dann redet man miteinander. Und dann haben wir beide gemerkt, dass wir das Wasser in die Augen stehen haben. Und das war unglaublich feierlich, weil ihr Mo ist neben ihr gestanden. Super. Und meine Frau ist dazu gekommen. Aber meine Frau kennt meine Geschichte mit der Sabine und so, und die konnte das schon einordnen. Das war dann schon okay. Das Gespräch hat vielleicht 10 Minuten gedauert oder so. Aber das war, das hat ja eine ganz große, gefühlvolle, liebevolle Macht über mich. Man ist auseinandergegangen, die sind mit dem Radl weiter, wir sind woanders wieder weiter. Gut war's, weg. Und also ich mag diesen Begriff nicht, weil er sehr inflationär zurzeit behandelt wird. Und ich war so dankbar, dass mir dieser Wunsch erfüllt wurde. Dass das tatsächlich gegangen ist. Das habe ich mir wirklich gewünscht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, der geht's gut und jetzt ist er gut. Ja.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, finde ich.
Michi, ich danke dir. Sehr. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne.
Ich wünsche dir und der ganzen Szene, drücke die Daumen, dass das alles wird.
Ja,
dass wir miteinander irgendwann wieder feiern können, dass wir euch applaudieren können, dass wir zur Not auch mal sagen können, hey, das war jetzt einmal ein richtiger Schmarrn, was du da oben hast.
Ja, ja, immer gern, immer gern.
Und ich freue mich auf irgendwann mal wieder ein Unertl trinken.
Sehr gerne.
Und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.
Danke dir.